I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
Three employees and two work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Wenn man sich KI nimmt oder ChatGPT oder irgendeine von diesen Modellen und sagt, wie soll ich es am besten nutzen, dann muss man sich überlegen, dass so ChatGPT ist nicht so das Orakel von Delphi, ja, wo man hingeht, man stellt die Frage und das sagt einem, was schlau ist. Und das ist eher so ein bisschen vergleichbar mit einem schlampigen, unzuverlässigen Mitarbeiter. Das bedeutet, Mitarbeiter, die haben das Leben einfacher oder auch schwerer machen können. Und wenn man weiß, dass jemand schlampig und unzuverlässig ist, dann gibt man ihm nur bestimmte Aufgaben.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Guten Tag, mein Name ist Simone Menne und ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Heute spreche ich mit Sandra Wachter. Sie ist Professorin für Technologie und Regulierung am Oxford Internet Institute und dort forscht sie auch zu den Themen Datenethik, künstliche Intelligenz, Robotik und noch einiges mehr. Und darüber hinaus ist sie auch Humboldt-Professorin am Hasso-Plattner-Institut und berät verschiedenste Institutionen. Ich denke, da werden wir auf einige Sachen noch kommen. Frau Wachter, ganz toll, dass Sie sich die Zeit nehmen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Fangen wir doch gleich damit an. Das ist bei mir immer so ein bisschen so ein kritisches Thema. Ist künstliche Intelligenz intelligent?
Ich habe das schon einige Male auf der Bühne auch gesagt, dass ich der Meinung bin, dass die Terminologie künstliche Intelligenz ein bisschen irreführend ist. Manchmal denke ich mir, man sollte es besser künstliche Dummheit nennen, habe ich schon einige Male gesagt.
Okay, sogar so weit gehen Sie, ja.
Ja, ja, doch. Hat ein bisschen damit zu tun, wenn man sich überlegt, wie KI funktioniert, nicht? Und so, wenn ich jetzt historische Daten in einen Algorithmus hineinspalte und sage, lerne aus der Vergangenheit, dann wird der Algorithmus genau das wieder machen, was in der Vergangenheit passiert ist. Ja. Das heißt, unkritisch das zu wiederholen, was einem vorgesagt ist, ist das Gegenteil von Intelligenz. Ja. Mhm. Kritisches Denken bedeutet, dass man sich die Vergangenheit anschaut und darüber nachdenkt, war das eigentlich eine richtige Entscheidung oder ist da was falsch gelaufen? Ja. Mhm. Und das können eben nur Menschen. Also Menschen sind die intelligenten Wesen, künstliche Quote-unquote Intelligenzen führen ja sozusagen nur unkritisch das aus, was man ihnen beigebracht hat.
Ja, ich denke, das ist einfach auch nochmal wichtig, weil ich habe tatsächlich neulich jemanden unterbrochen, der gesagt hat, KI ist intelligenter, also künstliche Intelligenz ist intelligenter als der Mensch, weil ich sage, das glaube ich nicht. Künstliche Intelligenz greift auf Unmengen von Daten zurück, mehr als der Mensch es könnte und geht nach Mustern vor, um dann daraus Antworten abzuleiten oder Lösungen abzuleiten. Es wird aber immer das sein, was in den Daten drin steckt. Und deswegen, es kann nie mehr sein.
Genau, es kann eben nicht zurückblicken und sagen, hoppala, ich glaube, das war nicht so gescheit, das sollten wir vielleicht nicht mehr machen. Ist ein bisschen ähnlich wie sozusagen, man stellt sich vor, man hat einen Hund, ja. Und man trainiert dem Hund an, immer den Briefträger zu beißen, wenn er kommt. Der Hund wird das ausführen, wahrscheinlich sehr, sehr gut und sehr, sehr effektiv und zielführend. Aber der Hund wird nicht sagen, ist vielleicht nicht die feine Englische, sollte ich lieber nicht machen. Ja? Das heißt, das darf man nicht verwechseln. Intelligenz wäre dann zu sagen, nein, ich glaube, Menschen beißen ist keine gute Idee. Das wäre das kritische, intelligente Denken, so wie ich es verstehe.
Mhm. Wenn Sie überhaupt mal eine Definition von künstlicher Intelligenz machen sollten. Was würden Sie dann sagen? Was ist künstliche Intelligenz? Viele sind ja erst drauf gekommen, über künstliche Intelligenz zu sprechen, als es Large Language Programme, also große Sprachmodelle gab, also das, was viele unter ChatGPT verstehen. Wie definieren Sie künstliche Intelligenz?
Ja, das ist ein richtiges Problem, ist total umstritten, was künstliche Intelligenz eigentlich bedeutet, ob es das überhaupt gibt. Manche Menschen sagen, man soll es nur Statistik nennen, das wäre eigentlich viel, viel einleuchtender. Und dann gibt es auf jeder Ebene Leute, die sagen, ab hier fährt sozusagen die künstliche Intelligenz ein. Für mich persönlich in meiner Arbeit, wie ich darüber nachdenke, ich treffe ganz gerne die Unterscheidung zwischen, sagen wir mal, einem banalen Algorithmus und einem lernenden System. Und solche banalen Algorithmen, die gibt es total langer Zeit schon, die haben wir in den 60er, 70er schon gehabt. Das ist nichts Aufregendes in dem Sinn. Das kann man sich ein bisschen wie so einen Taschenrechner vorstellen, dem Taschenrechner Regeln beibringen. Ich sage dem Taschenrechner 2 und 2 ist 4 und der exekutiert das. Und der macht das natürlich viel schneller als ein Mensch und wahrscheinlich auch viel weniger Fehler, als ein Mensch mit dem Kopf machen würde. Aber ich gebe die Regeln vor. Ich erkläre dem Taschenrechner, wie die Welt aussieht. Ist sehr, sehr hilfreich. Wenig aufregend in dem Sinn. Aufregender oder spannender sind sozusagen lernende Systeme, wo ich dem Algorithmus Unmengen an Daten hineinfüttern kann und ich sage ihm eben nicht mehr, dass 2 und 2 4 ist, sondern sage, du erfinde deine eigenen Regeln. Du schau dir all die Daten an und finde heraus, wie die Muster zusammenhängen. Und dann gebe ich nur noch einen Auftrag. Dann sage ich, naja, finde mir den besten Studierenden, finde mir den besten Mitarbeiter, sag mir, wer eine Beförderung bekommen soll. Und dieser Algorithmus ist auch eine Art von Algorithmus, aber ein selbstlernender, intelligenterer Algorithmus sagt dann, naja, das sind bestimmte Muster. Wenn diese Dinge vorkommen, dann kann man davon ausgehen, dass es ein guter Studierender ist, ein guter Mitarbeiter ist und deswegen sollte man für diese Dinge auswählen. Das ist sozusagen die grundlegende Unterscheidung.
Ja.
Und da sieht man dann zwei Sachen. Auf der einen Seite hat man diese banaleren Algorithmen, die sehr, sehr hilfreich sind und da verstehe ich, was los ist, weil ich gebe die Regeln vor. Und dann diese intelligenten Systeme, die hilfreich sind, weil die Datenmengen verarbeiten können. Das kann ein menschliches Gehirn nicht. Aber ich verstehe halt nicht mehr so ganz, warum der Algorithmus glaubt, dass das ein guter Mitarbeiter ist oder ein guter Studierender ist oder warum man den entlassen sollte, weil ich die Regeln nicht mehr so ganz verstehen kann. Ne? Das heißt, da kommt dann zu der fantastischen Arbeit, die das Ding leisten kann, so ein ethisches Problem dazu, dass ich nicht mehr so ganz verstehen kann, was er eigentlich macht, weil ich bei der Regelschmiedung nicht mehr dabei bin.
Und es kann ja auch eine Gefahr sein, weil wenn immer bestimmte Menschen befördert werden, die ganz besonders freundlich zur Chefin sind, dann wird im Zweifelsfall eine falsche Auswahl getroffen, weil ich nicht die Besten nehme, sondern die in der Vergangenheit befördert wurden aufgrund von Verhalten.
Genau, also das ist halt das Grundproblem mit KI, ist, dass man halt nur historische Daten hat. Und die Vergangenheit nicht immer fair gewesen ist. Ja? Und das heißt, dass man, sobald man auf historische Daten zugreift, diese Unfairheit wieder aufnimmt. In Ihrem Beispiel ist ein super Beispiel. Also wenn man sich überlegt, wann soll man denn jemanden befördern, nicht? Könnte man sagen, naja, zum Beispiel jemand, der schon lange Zeit in der Firma gedient hat, sagen wir 5 Jahre ununterbrochen dort gearbeitet hat. Man könnte auch sagen, das ist vielleicht jemand, der bestimmte Einkommenshöhe hat. Das bedeutet, er hat viel Verantwortung bekommen, deswegen hat man eine Beförderung gegeben und das sind alles Zeichen von Leadership. Nicht? Da würde man sagen, naja, ist ja neutral, macht ja Sinn, das ist, wie man sozusagen gute Mitarbeit auch fördern und vorantreiben sollte. Aber dann muss man sich eben überlegen, gut, wer geht dann nicht so leicht durch die Tür? Ja? Also überlegt man sich, wenn jemand krank wird in der Familie, wer übernimmt dann Pflegedienste, wer muss vielleicht Teilzeit eintreten, wer denn zum Beispiel die Kinderbetreuung übernehmen in der Mehrheit, nicht? Sind Beförderungen und also Gehaltserhöhungen, wer bekommt in der Firma dann mehr Geld als andere Leute? Ja? Das heißt, der Algorithmus weiß das wieder mal nicht? Der Algorithmus kann nicht sagen, hoppala, eigentlich wird die Pflegetätigkeit vor allem von Frauen ausgeführt und hoppala, eigentlich ist Gehalt, wir haben ein Gender Pay Gap, das ist ein Problem. Vielleicht sollten wir diese Daten nicht dazu nutzen, um zu entscheiden, wer befördert werden soll oder wer auf die nächste Ebene auftreten soll. Also das kritische Denken kann der Algorithmus nicht. Aber wenn wir eben historisch diese Kriterien nehmen, wie lange hat jemand gedient, wie viel Geld hat er bekommen, dann wird man genau das wieder weiterführen und dann werden bestimmte Menschen niemals in der Hierarchie nach oben steigen können.
Ja, ja. Oder auch bei Bewerbungen zum Beispiel Menschen mit Brüchen, nicht? Ja,
genau.
Ja, weil das, da repetieren wir, also wiederholen wir das, was Menschen schon falsch machen im Zweifelsfall. Wir sagen, oh, das ging nicht so geradlinig bei diesem Menschen, also nehmen wir den lieber nicht. Also ich kenne Beispiele, wo Männer, die ein Sabbatical genommen haben, einfach nicht vorgeschlagen wurden, weil gesagt wurde, nee, also der ist ja nicht so zielstrebig, wie ich mir das wünsche. Und schon haben wir das in der KI dann wiederholt.
Genau, ja.
Ja, ja.
Das heißt, immer die historische Unfairheit oder dieser Bias wird in die Zukunft transportiert, ohne dass jemand kritisch, intelligent drüber nachdenken würde, ob diese Kriterien eigentlich eine gute Leitlinie sind, um Entscheidungen zu treffen.
Nun gibt es ja Menschen, die sagen, also KI hat alle diese Daten zur Verfügung, lernt daraus und dann erkennt die KI auch, dass Menschen eigentlich eine Gefahr für die Erde sind, weil sie die kaputt machen. Und irgendwann ist die KI dann so weit, dass sie Menschen nur noch im Zoo hält oder sogar vernichtet, weil es für die KI und auch die Welt eine gefährliche Spezies ist. Was sagen Sie dazu?
Ja, also ich mag Science Fiction auch sehr gern.
Es ist wie bei Odyssee im Weltraum, richtig, wo der Computer richtig den einen nicht mehr reinlässt. Ja. Ne? Ja.
Es ist mit Sicherheit eines meiner persönlichen Pleasures, Sci-Fi-Filme anschauen, liebe ich sehr, sehr. Aber ich arbeite halt in der echten Welt,
okay,
wo sowas etwa nicht gibt. Ich verstehe total auch, was Sie hinaus möchten. Und ich finde auch, dass der Punkt, den Sie ansprechen, sehr, sehr wichtig ist, weil man ganz stark sieht, dass es sich um so ein Narrativ handelt, der so in den letzten Jahren richtig viel Zuspruch empfunden hat. Also das gab es immer wieder mal, dass sich Leute Gedanken gemacht haben, ob der Roboter aufwachen könnte. Deswegen gibt es ja diese fantastischen Bücher und TV-Series und Filme, weil es ja hat Künstler immer schon begeistert und uns eben auch. Aber dass das in der echten Welt passieren könnte, ist sozusagen erst etwas, das wir so die letzten vier Jahre oder so realistisch wieder sehen. Und das ist meiner Meinung nach also aus zwei Gründen ein richtiges Problem. Zum einen mal, dass es absolut null und gar nicht einen Hinweis gibt, dass dieses System erst mal intelligent ist oder sentient, also wach ist oder beseelt ist oder fühlt oder am Leben ist. Ja? Oder dass wir auf einem Weg sind, wo das möglich sein könnte. Also es ist technisch ungefähr auf demselben Level, wie sich Sorgen zu machen, dass Aliens auf der Erde landen würden. Ja.
Okay.
Auch ein schönes Sci-Fi-Thema. Kann ich auch viel damit anfangen, schaue ich mir auch gerne an. Aber das ist nicht etwas, wo ich mir täglich Gedanken darüber mache, ob jetzt die Leute vom Mars bei uns landen werden. Wobei es wahrscheinlich noch realistischer wäre, als dass jetzt sozusagen der Computer aufwacht. Und das hat einfach damit zu tun, wie diese Technik funktioniert. Ja, also wenn man jetzt so über generative KI nachdenkt und so, dann glaubt man immer, das ist so ein magisches Wesen, ein Halbgott, ein Alien oder so irgendetwas Mystisches, das sich total gut auskennt und das die gesamte Weisheit des Universums in sich trägt. Und so wird es auch ein bisschen verkauft. Aber in Wirklichkeit ist so ein Large Language Model nichts anderes als ein statistisches Modell, das versucht, das nächste Wort in der Wortkette vorherzusagen. Das heißt, wenn man zum Beispiel bei Google ja, so in die Suchbox etwas eingibt, Sandra Wachter mag gerne und dann schlägt das vor Hunde. Ja, das ist die Basic Idee auf einem Large Language Model. Das heißt, das Ding hat sich die Unmengen an Daten angeschaut und ganz oft werde ich wohl gesagt haben, dass ich Hunde mag. Ich liebe Hunde, ich habe einen Hund, total verliebt in Hunde, sind total fantastische Tiere für mich und jeder, den ich kenne und der Zeit für mich hat, der wird mir erklären, wie toll Hunde eigentlich sind. Ja. Das heißt aber nicht, dass das Ding mich kennt, weiß, wer ich bin, versteht, was ein Hund ist, versteht, was Spezien sind oder Haustiere, hat gar keine Ahnung davon, sondern sagt nur so vorher, dass nach dem Wort Sandra mag gerne sehr, sehr oft Hunde gekommen ist. Ja? Und von einem Autocomplete-Funktion haben wir auch keine Angst. Und aus gutem Grund haben wir vor denen einfach keine Angst. Es gibt total viele Dinge, vor denen wir Angst haben sollten. Und da komme ich zu dem anderen Problem, warum die Diskussion problematisch ist. Und nicht, dass es nicht technisch möglich ist, sondern dass es auch ein bisschen ablenkt von den eigentlichen Problemen. Weil KI ja in Wirklichkeit viele Probleme hat. Umweltschutz, Bias ist nicht erklärbar. Datenschutz, immaterielles Güterrecht, nicht? Das gehört ja auch jemandem, wo die Daten herkommen. Automatisierung des Arbeitsplatzes, Misinformation, Disinformation, das auf den Journalismus einwirkt. Das sind richtige Probleme, für die es keine Antworten, keine Lösung gibt. Aber wenn ich dann sage, nein, aber wichtiger ist diese Aliens, wenn die Aliens kommen, sind wir alle tot, dann wird alles, was jetzt ein Problem ist, immer in den Schatten gestellt, weil die Aliens, die Independence Day-Szenario viel, viel wichtiger ist. Oder wir können uns über den Bias später Gedanken machen oder um die Umwelt oder um die Massenentlassungen, weil eigentlich müssen wir darauf achten, dass uns die KI nicht versklavt. Weil wenn sie uns alle versklavt, dann verlieren wir alle. Und das ist mehr so eine Taktik.
Also auch ein bisschen Ablenkung.
Komplett Ablenkung.
Ja, okay. Sie haben jetzt mehrfach gesagt, KI hat auch ein Bias-Problem für die Hörerinnen und Hörer. Bias heißt, man ist festgelegt auf bestimmte Falschinterpretationen oder Stereotypen, richtig?
Ja, also man muss sich so ein bisschen vorstellen, ich kann so ein Beispiel festmachen. Dadurch, dass dieser Algorithmus ja sich historische Daten anschaut und versucht, Muster zu erkennen, ist die konkrete Frage, was haben alle diese Daten gemeinsam? Ja? Das heißt, sagen wir mal, wir möchten eine Rechtsprofessorin einstellen, ja, und wir möchten einen Algorithmus dafür nutzen, dann würden wir in diesen Algorithmus historische Daten hineinfließen lassen. Das bedeutet, ich schaue mir an, wer hat denn am HPI oder in Oxford Recht gelesen oder wer war dort Rechtsprofessor. Das heißt, ich gebe diese ganzen Daten hinein, weil ich mir denke, na gut, die haben es ja geschafft, die haben sich ja durchgekämpft, das müssen ja die Besten gewesen sein. Und dann sage ich im Algorithmus, was haben denn alle diese Professoren der letzten 20, 30, 40 in Oxford, fast 1000 Jahre, ja, gemeinsam. Und wenn man sich anschaut, wer Rechtsprofessor sein durfte an diesen Institutionen, dann wird das oftmals ein sehr geringer Segment sein, sehr, sehr oft eher ein weißer Mann im eher älteren Bereich, oftmals auch kein Ausländer. Ne? Das heißt, wenn dann dieser Algorithmus entscheidet oder sich neue CVs anschaut, also Lebensläufe anschaut und versucht zu entscheiden, naja, passt du in dieses historische Muster ja oder nicht? Ja? Wenn du so reinpasst, wirst du eingeladen, wenn du nicht hineinpasst, wirst du ausgeschieden. Das heißt, du kannst mit KI nur gewinnen, wenn du so aussiehst, wie die vergangenen Entscheidungen getroffen wurden. Ja. Ja? Und das ist das Problem. Und das sieht man in allen Bereichen. Das muss man sich überlegen, ne? Also wer ist ein CEO? Wer kriegt Versicherungen, wer kriegt ein Darlehen, wer muss verstärkt ins Gefängnis gehen, wer bekommt Stipendien, wer wird zur Uni zugelassen, wer bekommt Beförderungen. Diese Daten zeigen natürlich die Unfairness der Welt wieder. Und der Algorithmus, wie gesagt, dumm wie er ist, wird genau das einfach wieder ausfüllen und nicht sagen, naja, hoppala, vielleicht bräuchten wir auch mal einen weiblichen CEO in unserer Firma. Mhm. Das heißt, dieses Bias-Problem ist immer da. Sobald wir historische Daten nutzen, werden wir immer so ein Bias-Unfairheitsproblem haben.
Stell dir vor, du gehst online und alles, was du tust, ist geschützt. Genau dafür gibt Surfshark VPN. Damit surfst du zum Beispiel sicher und ohne Werbung im öffentlichen WLAN und kannst deine Lieblingsinhalte mit noch mehr Privatsphäre genießen. Auf beliebig vielen Geräten. Und mit Surfshark Alert wirst du sogar sofort informiert, wenn deine Daten irgendwo im Netz auftauchen. Sicher dir jetzt mit dem Code Podcast Surfshark VPN mit 4 Monaten extra auf surfshark.com/podcast.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh yeah, no, it's the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Ich habe gelesen, dass Sie dazu einen Test entwickelt haben, damit das nicht passiert. Stimmt das?
Ja, genau. Also was, so machen wir eine gute, schlechte Nachricht. Gute Nachricht ist, dass sozusagen es viel, viel weniger Stimmen gibt, die sagen, das ist kein Problem. Also es gibt das überhaupt keinen mehr, der sagt, Bias ist gelöst oder war nie ein Problem. Das ist mal die gute Nachricht. Ja. Die schlechtere Nachricht ist, dass wir wenig Wege gefunden haben, um Bias zu diagnostizieren und im besten Fall zu minimieren oder zu verhindern. Ne? Da ist sehr, sehr viel Arbeit im Werden. Was wir in meiner Forschungsgruppe gemacht haben, ist uns angeschaut, wir haben uns angeschaut, welche Methoden es konkret jetzt im Moment gibt, um Bias zu diagnostizieren und herauszufinden, wie problematisch ein Algorithmus ist. Und wir haben uns die Frage gestellt, ob diese Tests, ja, diese diagnostischen Mittel, diese Tools, ob die kompatibel sind mit dem europäischen Antidiskriminierungsrecht. Und wir haben herausgefunden, dass die größte Anzahl, die meisten davon nicht sind. Wir haben uns 20 verschiedene Tests angeschaut und wir haben gezeigt, dass 13 dem Recht widersprechen. Ja, das heißt, man könnte diesen Test nehmen und ist sich gar nicht klar, dass man eigentlich rechtsbrüchig wird. Der Grund, warum das passiert ist, ist, weil diese Tests alle in Amerika entwickelt worden sind, die natürlich ein anderes Wertesystem haben, eine ganz andere Rechtsgrundlage haben. Und das war für uns so ein bisschen der Startschuss zu überlegen, wie könnte denn so ein Test aussehen, der dem europäischen Gesetzen entspricht. Und da sind wir dann eben zusammengekommen. Ich war da dabei als der Jurist, Juristin, Brent Mittelstadt, der ist ein Ethiker. Und Chris Russell ist in Computer Science, also wir drei haben uns zusammengetan und haben versucht herauszufinden, naja, wie entscheidet der Europäische Gerichtshof solche Geschichten? Und versucht herauszufinden, was dem seine Werte sind und wie der das sozusagen analysiert. Und dann haben wir versucht, diese Denkweise des Gerichtshofs in Technik umzugießen und dann eben so einen Test zu entwickeln, der aufgrund dieser Ideologie, kann man sagen, diagnostiziert und sagt, haha, du versuchst ja gerade Professoren einzustellen, ist dir klar, dass niemand, der eine Frau ist, zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden ist. Ist das Absicht? Fragezeichen. Das heißt, das Ding sagt, naja, da ist so ein, ja, irgendwie passiert wahrscheinlich irgendwas Problematisches und dann kann der Mensch nachstellen und sagen, aha, hoppala, warum? Und da würde ich zum Beispiel sagen, naja, weil dir wichtig ist, dass die Leute 10 Jahre lang durchgehend gearbeitet haben. Wäre das kein Kriterium, dann würden mehr Frauen eingeladen worden sein. Das heißt, ich weiß das Kriterium, das diese Ungleichheit auslöst und kann dann als Mensch, das ist ganz wichtig, als Mensch die Entscheidung treffen und sagen, na, eigentlich ist diese Durchgängigkeit für mich nicht wichtig, ja? Lass mal weg. Oder ich kann sagen, in diesem speziellen Zusammenhang ist es total wichtig, dass die Leute 10 Jahre lang gedient haben und ich akzeptiere, dass weniger Frauen durch die Tür durchgehen. Das heißt, dieses ethische Nachdenken, ist das Kriterium akzeptabel, ist es gerechtfertigt oder will ich es ändern, das bleibt dem Menschen überlassen. Unser Test zeigt nur, da ist eine Ungleichheit in den Entscheidungen. Passt dir das oder passt dir das nicht? Und das wird sozusagen vom Menschen dann entschieden.
Wobei das ja auch eine Chance sein kann, nicht? Weil Menschen selber haben ja auch ein Bias. Also Menschen sagen, also eine Führungskraft muss zielstrebig, ehrgeizig und durchsetzungsfähig sein. Und das sind alles Attribute, wo der Mensch sagt, das sind Männer. Und Frauen sind loyal und fleißig und können gut kommunizieren, aber eben nicht das, was ich mir vorstelle für einen CEO. Und dann kommen automatisch sehr viel mehr männliche CEOs dabei raus. Und eine KI könnte, wenn sie dann ihren Algorithmen folgt, sagen, pass mal auf, du hast hier jetzt Folgendes angenommen, diese Annahme stimmt aber nicht unbedingt. Und dann würde das Bewerbungsgremium sagen können, stimmt. Okay. Wir sind da in unsere eigene Falle getappt und wir sollten jetzt vielleicht das anpassen. Und dann kann die KI eine Chance sein.
Genau. Also das ist ja auch das, also das ist, wo man auch merkt, wo Menschen und Menschen super zusammenarbeiten können, um einen, sagen wir so, einen besseren Ausgang zu haben, als wenn es nur Maschine nur Mensch wäre. Ja. Weil jeder hat einen Bias, jeder hat Vorurteile. Ja. Aber manchmal sind wir uns überhaupt nicht bewusst. Nicht? Jemand kommt beim Bewerbungsgespräch in die Tür rein und erinnert mich an die, die schon in der Volksschule nicht mochte, nicht? Und dann kann ich gar nichts dagegen machen und ich kann mich daran erinnern, naja, ich sollte es eigentlich nicht machen und da bleibt irgendwie sowas hängen und sagt, mit der habe ich mich zerstritten, die mag ich nicht. Ja, ein Algorithmus hat das nicht. Der Algorithmus hat keine Erzfeinde aus der Volksschule noch dabei. Das heißt, da ist eine Chance da, dass man das sozusagen plastisch sehen kann, schwarz auf weiß, dass da los ist. Aber man gibt diese moralische, ethische Frage nicht an den Algorithmus ab. Ne? Weil ich kann immer noch sagen, als Mensch, in dem Fall passt es oder in dem Fall passt es nicht. Weil wie gesagt, der Algorithmus kann ja nicht kritisch nachdenken und sagen, naja, das ist ein guter Kandidat, ein schlechter Kandidat. Aber er kann mir eben in dieser Unmengen von Datenmenge zeigen, wie eine Verschiebung stattfindet, die vielleicht ein Problem darstellt. Das heißt, man bekommt diese Fähigkeit, runterzubrechen, ob die Daten einen Bias haben, was man mit dem freien Auge nicht machen könnte. Und dann kann man eigentlich bessere Entscheidungen treffen und sagen, naja, sehr gut, dass wir es gemerkt haben. Jetzt hat sich die Aufnahmequote der Frau um 20% erhöht, weil wir den Algorithmus angepasst haben.
Okay. Ich habe da eben schon so rausgehört, dass Sie schon plädieren dafür, dass man künstliche Intelligenz auch regulieren muss. Nun gibt es ja aber auch dieses Thema, gerade in Europa, wir regulieren viel zu viel und wir regulieren vorab und deswegen werden bestimmte Sachen gar nicht entwickelt. Sollte man nicht einfach drauf loslegen und erstmal ausprobieren und dann hinterher sagen, oh, da ist was falsch gelaufen. Das ist ja so ein bisschen vielleicht auch das amerikanische versus das europäische. Und wie reagieren Sie darauf? Weil ja die Gefahr gesehen wird, dass wir in Europa vielleicht Chancen verpassen, weil wir jetzt überreguliert sind.
Ja, es ist interessant, dass wir den Algorithmen das so durchgehen lassen würden. Das, was Sie gesagt haben, würde man bei Autos und Flugzeugen nie sagen.
Ja. Okay. Lass uns mal die Autos, probieren wir mal aus.
Probieren
Sie haben recht.
Mal aus. Ein paar werden sterben. Dann passen wir halt an. Und dann,
ja, guter Punkt. Ja.
Und so aus irgendeinem Grund, das ist richtig, ich weiß auch nicht, woher das kommt, haben es die Leute aus der KI-Branche irgendwie geschafft, uns glauben zu machen, dass wir es nicht wert sind, auf gute Produkte zu warten. Nicht? Also, und dass es nicht, dass wir was verpassen, wenn wir nicht so ein Half-Baked-Ding so schnell wie möglich auf den Markt bekommen. Aber wissen Sie, ich möchte halt lieber ein Auto haben, das Bremsen hat und ein Airbag und ein Sicherheitsgurt. Ich bin auch dafür, dass die Leute für einen Führerschein haben sollten und dass sie sich in die Straßenverkehrsordnung halten. Und ich finde Autos toll und das hat uns sehr viel geholfen. Und ich finde auch Fliegen toll. Aber ich finde es nur deswegen toll, weil es ordentlich reguliert ist. Ja. Und dass ich weiß, dass es da Verantwortung gibt für den, der fliegt, der ein Passagier ist, der ein Fahrer ist, wie man sich zu verhalten hat. Deswegen funktioniert das. Wenn ich sage, jeder macht mal, was er will, und die überbleiben, so nach dem Darwinschen Prinzip, das sind die, nur die Harten kommen in den Garten-Ding. Das ist nicht so, wie ich mir Innovation und Technik vorstelle. Und man muss sich eben auch überlegen, man sagt immer, naja, zu viel Regulierung hält das zurück, aber man denkt sich nicht das Counterfactual, wie viele Leben werden denn eigentlich gerettet durch die Regulierung, die wir haben. Wie viele Frauen werden nicht benachteiligt? Wie viele People of Color werden nicht ins Gefängnis geschickt, obwohl der Algorithmus so entschieden hätte, wäre das nicht reguliert? Ja. Welchen Umweltkosten würden auf uns zukommen, wäre das nicht reguliert? Also man muss sich auch überlegen, was ist der Kosten der Nichtregulierung? Und der ist ganz wichtig eben zu beachten. Da stelle ich eben vor, die Kosten der Nichtregulierung des Straßenverkehrs, wie das aussehen würde. Ne? Also das ist auch ganz wichtig zu sagen. Und Recht ist ja nicht so da, um alles kaputt zu machen. Ja, das ist ja gar nicht, was Recht möchte. Recht möchte einen fairen Ausgleich zwischen Interessen finden, gesellschaftlicher, individuellen Interessen, den Interessen der Industrie. Und so Dinge wie, ich will, dass ein Algorithmus fair ist oder erklärbar ist oder nicht meine Daten stiehlt und nicht die Umwelt ruiniert, das sind Dinge, die sind gut. Und ich finde es ja gut, wenn diese Technik nicht entwickelt wird, die Umwelt zerstört und die rassistisch und sexistisch ist. Nicht? Ja, also das ist ja eigentlich etwas Gutes. Das hält ja das Schlechte zurück. Wir brauchen keine sexistische und rassistische und umweltzerstörende Technologie. Somit muss man es ein bisschen so auf den Kopf stellen auch und sich wirklich fragen, wer gewinnt denn, wenn es keine Regulierung gibt? Ja? Und die Mehrheit der Menschen verliert, wenn es keine gibt.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und ist ja auch tatsächlich so, also Flugverkehr, ich war ja früher mal bei einer Fluglinie, ist ja sogar weltweit gleich geregelt, weil es sonst gar nicht anders geht, weil es eben global ein globales Geschäft ist. Und das würde natürlich für künstliche Intelligenz auch gelten. Das heißt, wir müssten es eigentlich schaffen, gleiche Regeln weltweit zu schaffen, damit es den Menschen dabei gut geht.
Richtig.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, das, da haben Sie schöne Beispiele gebracht. Sehr gut. Man merkt, dass Sie Juristin sind. Wie sind Sie denn an die KI gekommen? Also Juristin, da kann man ja ganz, ganz breit agieren. Und KI ist ja noch dicht, also Sie haben vorhin gesagt, es ist schon ganz schön alt, aber noch nicht so in dieser Diskussion. Wie sind Sie da reingewachsen?
Ja, also Juristerei hat mir immer Spaß gemacht, weil ich immer sehr gemocht habe, so Rätsel lösen oder Probleme lösen oder Schwachstellen finden. Ja, also das fand ich immer schon sehr, sehr interessant, aber mein Gehirn mag das. Und dann zusätzlich habe ich also so einen ganz starken Glauben, dass Technik und eine bessere Gesellschaft zusammengehören können, wenn man es richtig macht. Und das Recht kann dabei helfen. Und ich komme ursprünglich eigentlich aus der Technikmedizin, wo man ganz klar, also da habe ich auch spezialisiert in meinem Studium auf Medizinrecht, weil ich da den klaren Benefit gesehen habe. Das sieht jeder, nicht? Medizintechnologie, was man da alles machen kann, wo Technik wirklich helfen kann, das Leben der Menschen zu verbessern. Das heißt, ich habe immer sehr stark daran geglaubt, dass Technik wirklich helfen kann, aber eben Technik, die ordentlich reguliert ist. Weil, wie gesagt, man will eben sicherstellen, dass die Medizinprodukte auch sicher sind, dass man sich auf die verlassen kann und dass sie die Menschen wirklich gesund halten. Und so kam ich schon aus dem Studium raus und habe dann während meinem Doktorat mich so ein bisschen breiter gemacht und bin so von nur Medizintechnik auf Technik, all things Technik sozusagen, gegangen und habe mich ganz stark einfach für das Thema Daten und Gesellschaft angefangen zu interessieren. Und Daten und Gesellschaft ist natürlich auch im medizinischen Bereich wichtig, aber auf einmal hat sich so mein Horizont noch ein bisschen aufgebreitet. So, was macht Technik, was machen Daten mit Demokratie im weitesten Sinne? Mhm. Was macht es mit der Strafrechtspflege, was macht es mit der persönlichen Freiheit, was macht es mit der Arbeitswelt, was macht es mit dem Journalismus, was macht es mit den Freiheitsrechten der Leute? Also so insgesamt, wenn Daten durch das Leben durchdringen, wie verändert sich Gesellschaft? Und da war eben, Daten und KI gehören natürlich zusammen, weil Daten ohne KI ist ein bisschen nutzlos und KI ohne Daten ebenso. Und somit war das sozusagen eine Ehe, die sich dann relativ bald abgezeichnet hat, wo ich mich einfach so für jede Art von Technologie angefangen habe, so zu interessieren und mir immer diese Forschungsfrage gestellt habe, das ist ja richtig toll. Okay, wie können wir das so regulieren, dass das das Gute rausholt und das Schlechte verhindert? Wie können wir diesen guten Mittelweg finden? Und das ist sozusagen mein Leitkompass geworden, der bis heute nach wie vor in diese Richtung geht.
Und Ihre Leidenschaft ist definitiv, ich will, dass es fair ist, ich will, dass die Gesellschaft gut ist und sich das Leben der Menschen verbessert. Und dazu müssen wir aufpassen, bei jeglicher Technologie, was die da eigentlich kann und darf.
Genau, ja. Dass wir uns eben, mir ganz wichtig ist, dass sozusagen der Datenschutz hochgehalten wird. Und so das Ding, diese ganzen Daten aus dem Internet zieht, die gehören ja jemandem. Vielleicht hat man sogar also Eigentumsrechte drauf, könnte ja auch sein immaterielles Eigentum, Copyright kommt da ins Spiel. Oder einfach nur meine persönlichen Daten sind meine Daten. Also Datenschutz ist ein wichtiges Thema. Erklärbarkeit ist mir sehr, sehr wichtig. Also wenn der Algorithmus jetzt sagt, du kriegst die Beförderung nicht, dann will ich verstehen, warum. Dann kann ich nicht nur sagen, na, der Algorithmus ist so kompliziert, tut mir leid, sondern dann finde ich, ist man so ein bisschen eine Bringschuld gebracht, zu sagen, na gut, wenn das Ding so viel besser ist als ein Mensch, und ich schätze das mal in Anführungszeichen, dann wird es ja wohl auch sehr gut seine Art und Weise zu entscheiden erklären können, weil sonst ist es nicht wirklich besser als ein Mensch. Ne? Also das ist mir sehr wichtig. Dann ist das Bias-Problem, wie gesagt, ein ganz großes Thema in meinem Leben, weil, wie gesagt, sobald ich historische Daten nehme, habe ich ein Bias-Problem. Das ist ja gar nicht anders möglich, außer man pflückt die Daten aus Utopia. Aber sonst wird man das Bias-Problem haben. Und dann Dinge wie Missinformationen und Halluzinationen, also wenn diese Dinge anfangen, Dinge wild zu erfinden, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben. Was macht das mit Schulkindern? Was macht das mit der Forschung? Was macht das mit der Wissenschaft, mit der Politik, mit dem Journalismus? Wenn wir das Ding als Wissensquelle, als Bibliothek benutzen, das erzählt uns nur Schwachsinn. Ja? Was macht das mit unserer Gesellschaft, wenn wir auf einmal solche Lügner haben, die uns was verkaufen wollen, das mit Realität eben nichts zu tun hat? Und das Letzte ist eben dieser Umweltimpact. Nicht? Diese Dinge wachsen ja nicht im sind ja keine Fairtrade-Produkte in irgendeiner Art und Weise, wachsen sie auf einem Baum. Da ist ganz viel Ghostwork dahinter. Also es verschwindet Wasser und Elektrizität und richtet die Umwelt zugrunde. Wir müssen so ein bisschen überlegen, okay, was bekommen wir denn im Return? Nicht?
Also ist wo das, setzen wir es ein? Ja, wo genau. Setzen wir es ein, um das alles in Kauf zu nehmen?
Genau.
Wie kann es eigentlich sein, dass künstliche Intelligenz halluziniert, weil da erfindet es ja was. Also da hat man ja schon häufiger gelesen, wenn es irgendwo nicht weiter weiß, also anscheinend dann ja in den Daten nichts findet, dann schreiben sie beim Lebenslauf von Frau Menne und sie hat auch ein Buch geschrieben,
richtig,
was nicht
ja.
Stimmt.
Ja, ja.
Wie kann das sein? Also dadurch ist sie ja fast kreativ.
Ja, ja, ich habe sogar vor kurzem hat mir eine Kollegin eine E-Mail geschickt und gesagt, ich wusste recht, dass du dieses Buch geschrieben hast. Und ich so, aha, ich auch nicht.
Ja, sehen Sie?
Wunderbar,
okay, ja.
Wunderbar. Das ja, ist eine gute Frage. Es kommt wieder auf diese Stichfrage zurück, wie funktioniert das? Ja. Das heißt, es ist keine Bibliothekarin, die geht rein und sagt, das hat dann die Wachter publiziert letztes Jahr, das schauen wir uns genau an in den Quellen, wo wir wissen, dass ihre Papers erschienen sind, sondern der versucht eben nur das nächste Wort in der Wortkette vorherzusagen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Text-Messaging-App nimmt oder WhatsApp und man presst immer diesen, drückt immer den mittleren Knopf, dann schlägt es ein nächstes Wort vor. Und genau so funktioniert eben dieses Ding auch. Das heißt, es berechnet nur, was wahrscheinlich ist, dass nach dem Beistrich kommt oder nach dem Wort Hund oder nach dem Wort, wenn ein Doppelpunkt, dann ein Beistrich, dann kommt sehr, sehr oft ein Komma. Das heißt, es versucht nur, Muster zu erkennen und Wahrscheinlichkeiten zu errechnen. Und so wird eben der Satz erstellt. Und das ist für Menschen ganz schwer zu verstehen, dass das nichts mit Wissen oder Erkenntnis oder Wahrheit zu tun hat, weil es für uns extrem schwierig ist, Sprache vom Menschen wegzukoppeln.
Mhm.
Weil wir sprechen miteinander. Und wenn wir mit Menschen sprechen, gehen wir davon aus, der andere versteht uns, wir verstehen die, wir sind beide am Leben, wir sind beide intelligent, das ist unser Austausch. Ich weiß, was Hund heißt, sie wissen, was Hund heißt. Wir haben so eine gemeinsame Vorstellung. Es ist extrem schwierig, für Menschen zu sagen, da spricht jemand und das ist nicht intelligent, das ist nicht am Leben. Also das ist ganz schwer, in die Köpfe hineinzubekommen. Und das Halluzinieren passiert eben deswegen, man versucht, die nächste Worte herzusagen. Und wenn es nicht das perfekte Wort nimmt, dann das nächstbeste. Und dann das nächstbeste.
Okay.
Und dann das nächstbeste.
Und bei Oxford-Professorin kommt eben häufig raus, die schreiben alle Bücher. Also hat die Frau Wachter wahrscheinlich auch ein Buch geschrieben.
Genau so ist es. Genau so ist es.
Ja.
Und okay. Das Ding kann nicht sagen, ich weiß nichts. Also das kann es nicht. Das ist ein richtiges Problem. Es ist gute Mitarbeiter sagen einem, I don't know, yeah, ich verstehe es nicht, ja. ich weiß es nicht. Und dann fängt man an, das zu haben. Und der ist eher so ein Bullshitter. Der versucht immer eine Antwort zu haben.
Ja.
Hauptsache irgendetwas sagen, ganz egal was. Und am besten noch total überzeugend und eloquent.
Ja.
Oder mit Bezirzen oder solchen Dingen. Und sozusagen den Anschein entblenden, ein richtiger Blender. Den Anschein zu erwecken, dass das Ding eigentlich weiß, um was es spricht. Und deswegen passieren immer diese Halluzinationen, weil es immer eine Antwort geben wird. Und kommen wir zurück auf diese Erklärbarkeit, man nicht so ganz versteht, wie diese Mechanismen funktionieren und nach welchen Kriterien diese Wahrscheinlichkeiten berechnet werden. Und deswegen hat man diese Halluzinationen, die total plausibel klingen, weil, ich weiß nicht, das Buch, das mir gezeigt wurde, das war auch irgendwas über Menschenrechte und Technologie. Es ist nicht weltfremd, dass ich so etwas hätte schreiben sollen. Das, glaube ich, ist auch in der Oxford University Press veröffentlicht worden. Das ist auch jetzt nicht, ist nicht absurd, das zu denken. Mhm. Und dabei mache ich mir einen Gedanken, weil diese Lügen sind nicht absurd, sind ziemlich plausibel und eben auch auf Wahrscheinlichkeiten errechnet, wo man sagt, na, das könnte sich ausgehen. Ja? Und das ist ein Problem für die Wissenschaft. Es ist ein Problem für Schüler. Es ist ein Problem für Studierende, für die Medizin. Also überall, wo Detail und Wahrheit eine große Rolle spielen, der Finanzsektor. Ja? Das ist ein großer Unterschied, ob eine Aktie auf 3% oder 7% drauf geht. Ja? Also solche kleinen Fehler können riesengroße Konsequenzen haben. Und dadurch, dass wir ihnen blinder vertrauen als Menschen, und sie aber viel, viel fehlerträchtiger sind als Menschen, aber ihre Fehler so plausibel klingen, ist das so eine so ein Perfect Storm, den wir nicht unterschätzen dürfen.
Ja, ja. Sie haben eben schon von Schülern, Universitäten und Wissenschaft gesprochen. Wie sollten die dann darauf reagieren? Also ich sitze auch in einem Hochschulrat und da war auch die Diskussion, wird das denn erlaubt, dass die Studenten künstliche Intelligenz benutzen? Können wir das überhaupt verhindern? Sollte man es zulassen, dann aber vielleicht lernen, wie man es richtig macht. Wie sehen Sie das?
Ja, also ich habe auch sehr viel drüber nachgedacht. Zum einen ist es mal so ein bisschen eine ähnliche Geschichte, wie es bei mir noch im Gymnasium war, dass irgendwann mal, ach Gott, ich weiß nicht mehr, als wir 15, 16 waren, so der Taschenrechner eingeführt wurde.
Ja,
ne? Und das ist aber erst dann geschehen, als wir so die Grundregeln und die Grundprinzipien für Mathematik verstanden haben und der Taschenrechner dazu da war, um Dinge zu machen, die im Kopf nicht mehr machen kann. Der Taschenrechner war nie dazu da, um das Addieren und Subtrahieren aus dem Kopf abzunehmen. Ja? Also, und so will ich das bei der KI eben auch sehen, dass das ein Tool sein kann für bestimmte Sachen, aber dass so Kernkompetenzen, die darf man sich nicht wegnehmen lassen. Jetzt schon einmal, weil es wichtig ist, als Mensch kritisch denken zu können und weil man mir das sozusagen ethisch und moralisch wichtig ist, aber auch ökonomisch gesehen tut man sich keinen Gefallen, wenn man nur gut in ChatGPT ist. Ja? Mhm. Weil es ist ja so, jetzt sagen wir, man ist auf eine tolle Uni zugelassen worden, Bewerbungsprozess durchgesetzt und dann freut man sich, dass man für alle Hausaufgaben ChatGPT nutzen kann. Das heißt, dann werde ich dann halt, muss ich das alles nicht mehr mit der Hand machen. Jetzt habe ich mich da durchgesetzt und hunderte oder tausende Leute in dem Rennen habe ich besiegt, kommen die tolle Uni rein. Aber all diejenigen, die nicht reingekommen sind, die haben auch ChatGPT. Ja? Mhm. Das heißt, jeder hat dasselbe Mittel. Ja, wenn man sich so eine Sportanalogie überlegt, jeder kann dopen jetzt. Ne? Aber keiner weiß, wie man läuft. Das heißt, das ist der riesengroße Unterschied, dass viele glauben, dass das das Doping ist, das nur ihnen zugutekommt und dass sie jetzt schneller sind. Nein, aber jeder kann jetzt dopen. Das heißt, good at ChatGPT ist nicht mehr interessant, ja, weil das sozusagen da keine großen Unterschiede ist, ob das jetzt jemand von Uni A oder Uni B macht. Was wichtig ist, man muss besser werden als ChatGPT. So ChatGPT ist so das neue Befriedigend. Ja? Man muss jetzt 1+ werden, weil sozusagen jeder diesen Wettbewerbsvorteil bekommen hat und etwas ist nur ein Wettbewerbsvorteil, wenn man selbst hat und niemand anderer. Das heißt, das ist so ein bisschen ein Irrglaube zu glauben, dass uns das so Flügel gegeben hat oder ein Turbo, ist eher so eine Kette, die einen jetzt nach unten zieht und man muss ganz schnell schauen, dass man bestimmte Dinge dem künftigen Arbeitgeber bieten kann, das ChatGPT nicht kann. Ja? Weil warum sollte ich jemanden von teurer Universität A bezahlen, wenn ich jemanden von weniger wichtiger Uni oder gar kein Uni-Absolventen nehmen kann, für die Hälfte des Gehaltes. Ja? Also da ist schon ganz klar, muss man verstehen, dass das nicht wirklich ein Wettbewerbsvorteil ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es ist die Verantwortung der Bildungseinrichtung und da ist Uni und alles, was vor Uni kommt, dieses Kopfrechnen beizubringen. Ja? Darum geht's. Das ist ganz wichtig, dass man nicht abhängig ist von der Technologie, dass man es schafft, zu beeindrucken am Arbeitsmarkt oder kreativ zu sein, ohne diese Krücke. Und dann für, ich weiß nicht, ein bisschen drauf sprinkeln ist ja in Ordnung, aber in Wirklichkeit kommt man durch die Tür nur durch und darf nur in dem Raum bleiben oder mit dem Raum nach oben kommen, wenn man etwas leisten kann, etwas zeigen kann, das ChatGPT nicht kann. Und dann kriegt man
aber ich glaube, man muss beides doch, oder? Weil dadurch, dass es alle haben, muss man ja durchaus auch die Vorteile dieser, ich habe ganz viele Daten zur Verfügung, wenn ich die richtigen Fragen stelle, kriege ich auch vielleicht noch zusätzliche Informationen. Ich muss aber schlau genug sein, sie zu interpretieren und auch zu erkennen, wenn es nicht richtig ist, was mir da vorgeschlagen wurde. Aber ich werde es ja wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr schaffen, ganz ohne künstliche Intelligenz zu brillieren, weil die anderen brillieren definitiv damit. Also muss ich sowohl das eine können, als auch dann den einen Punkt obendrauf, dieses kritische Denken, dieses Interpretieren, dieses Erkennen, wenn es Blödsinn ist, das muss ich eben auch lernen.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass es schlecht ist, Technologie zu verstehen. Es ist genauso wie PowerPoint zu lernen und zu wissen, wie man das einsetzt. Aber das kann nicht das Haupt, das kann nicht PowerPoint das Hauptthema des Curriculums sein. Ja? Sondern man kann mit Sicherheit in einem Kurs schön lernen, wie man PowerPoint gut umgeht und was ChatGPT kann und was es nicht kann. Und dann kann man es für bestimmte Dinge einsetzen, wo es hilfreich ist. Ja? Aber diese grundsätzliche Debatte, die man im Moment hat, dass so ChatGPT für alles eingesetzt werden muss, ist nicht richtig. Man muss Mathe lernen, man muss laufen können, man muss addieren können, man sollte vielleicht beim Pinsel in die Hand genommen haben und selbst was versuchen, sich künstlerisch auszudrücken. All diese Dinge sind total wichtig, mal ohne Krücke zu lernen und sich zu überlegen, wo kann ChatGPT mein eigenes Schaffen verstärken. Wenn es dann so Dinge geht, naja, kannst du mir, keine Ahnung, die Tippfehler schnell durchsuchen, ist das was anderes, als ich weiß gar nicht, wie ich diese E-Mail beantworten kann. Und man müsste uns immer überlegen, dass je öfter ich eine Krücke nehme, desto weniger gut kann ich irgendwann mal gehen. Und das ist halt auch so ein Trade-off, den man sich überlegen muss, dass sozusagen die eigenen Skills so ein bisschen in verkümmern, wenn man nicht ständig versucht, sie zu schärfen und ganz klar so eine Abgrenzung zu finden. So, wo ist es sinnvoll, das einzusetzen und wo tut man sich eher weniger eingefallen?
Das ist ein bisschen wie bei Google Maps. Wenn ich keine Karten mehr lesen kann und nur noch auf Google Maps höre, fahre ich im Zweifelsfall auch mal in einen Fluss, weil Google Maps sagt, da ist eine Brücke und da ist keine.
Ja, passiert auch. Okay. Passiert, genau. Okay.
Ist schon passiert, ja. Frau Wachter, haben Sie einen Tipp für uns Normalsterbliche oder für Schüler, für im Hinblick auf, wo muss ich aufpassen? Wie sollte ich umgehen mit KI jetzt im täglichen Leben, wenn ich eben nicht so tief drin stecke?
Ja, also was ich auch selbst für mich selbst oft mache, ist, ich arbeite gerne mit Bildern. Das hilft mir total, so zu verstehen oder ein Modell besser zu verstehen. Wenn man sich KI nimmt oder ChatGPT oder irgendeine von diesen Modellen und sagt, wie soll ich es am besten nutzen, dann muss man sich überlegen, dass so ChatGPT ist nicht so das Orakel von Delphi, ja, wo man hingeht, man stellt eine Frage und das sagt einem, was schlau ist, sondern es ist eher so ein bisschen vergleichbar mit einem schlampigen, unzuverlässigen Mitarbeiter. Das bedeutet, Mitarbeiter, die haben das Leben einfacher oder auch schwerer machen können. Und wenn man weiß, dass jemand schlampig und unzuverlässig ist, dann gibt man dem nur bestimmte Aufgaben. Das heißt, man muss sich vorher überlegen, was kann der nicht. Ich muss schon so eine Ahnung haben, wie das Endprodukt ausschauen soll. Und ich muss ihm immer über die Finger schauen. Und ich muss immer nachprüfen, ob das auch wirklich passt. Und dann kann ich es eben nutzen. Also wenn man eben das im Kopf hat, dann ist man besser gewappnet und geht der KI nicht so leicht auf den Leim.
Okay, sehr gut. Und setzt sie richtig ein, ja. Toll. Wie machen Sie das mit Ihren Studenten?
Meine Kurse gibt es ein ChatGPT-Verbot. Ein komplettes, weil das, was ich beibringen möchte, ist etwas, das ich nicht will, dass man sozusagen outsourced. Und so meine Kurse sind alle fokussiert auf kritisches Denken. Das heißt, dass ich habe so einen Standardsatz, mit dem ich meine Vorlesungen beginne, wo ich immer sage, just because it's published doesn't mean it's true. Also nur weil es publiziert ist, heißt das nicht, dass es richtig ist. Und ganz oft nehme ich halt Papers oder Kapitel von total berühmten Leuten, wichtigen Leuten und sage, finde mir den Schwachpunkt. Finde mir, wo ein Fehler in der Argumentation ist. Finde mir etwas, mit dem du nicht übereinstimmst. Ja. Und da geht es eben darum, nicht nur den Text zu verstehen, sondern auch zu überlegen, do I buy into this? Glaube ich daran? Ist das überzeugend? Und warum glaube ich, ist es nicht überzeugend? Und das ist eine Art von Denkarbeit, wo man dann das Gehirn schult, so einen Bullshit-Detektor zu entwickeln, was ja auch mit ChatGPT dann richtig wichtig ist, dass man sofort erkennen kann. Für mich ist es ganz wichtig, dass die Studierenden nicht, nur weil das von einem tollen Menschen publiziert worden ist, anzunehmen, dass es richtig ist, sondern den Text wirklich zu lesen und zu sagen, glaube ich, dass das richtig ist oder nicht und warum nicht. Und dieser Prozess ist etwas, das, wo ich der Meinung bin, da kann ChatGPT nur schaden.
Mhm. Okay, also interessant, obwohl Sie eigentlich eine Koryphäe bei künstlicher Intelligenz sind, sagen Sie, nee, bei mir lernt ihr nicht damit.
Ja, also für, wie gesagt, es gibt bestimmte Bereiche, wo ich sage, es ist total harmlos, das zu nutzen. Ich habe da auch so ein Paper geschrieben in Nature vor 2 Jahren, wo ich darüber gesprochen habe, in welchen Bereichen der Wissenschaft und der Lehre sinnvoll ist, das Ding einzusetzen und welche Bereiche man besser davon nicht, wo man sie nicht hineinnehmen sollte. Also ich habe mir da viel, viel Gedanken gemacht. Und wie gesagt, sobald man mal richtig gut im Kopf rechnen ist, macht es mir dann auch weniger aus, dass man einen Taschenrechner nimmt. Aber mir geht es eben darum, dass man so das Selbstbewusstsein erlernt, dass der Kopf gut im Rechnen ist und dass man nicht auf diese Krücke von vornherein zurückgreifen muss. Das ist mir eben ganz, ganz wichtig.
Haben Sie Beispiele, wo Sie sagen, da auf gar keinen Fall?
In der Wissenschaft?
Mhm.
Ja, also so Forschungsfragen. Ne? Also wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wo der Bias herkommt. Nicht? Also so Bias ist ja immer so das Historische. Ja? Das heißt, ich schaue mir die Vergangenheit an und versuche, Muster zu erkennen und dann sage ich, naja, wahrscheinlich schaut die Zukunft wird auch schon wie die Vergangenheit. Das ist halt total ungünstig für die Wissenschaft, weil groundbreaking research ist etwas, das ganz anders ausschaut als die Vergangenheit. Ja? Also da geht es ja darum zu sagen, Ich sage immer, es gibt so drei Sachen, was ein gutes Paper macht. Entweder beweist es etwas oder es bringt einen Gegenbeweis oder es entdeckt etwas. Ja? Und all das bedeutet, das ist vorher noch nicht gemacht worden. Das heißt, wenn ich jetzt das Ding, die Vergangenheitsmaschine frage, dann wird es mir nur ein abgelutschtes Idee geben, die schon 1000-mal gemacht worden ist. Aber dieses kreative, neue, innovative, das kann nur das menschliche Gehirn machen. Und das ist auch das, was am meisten Spaß macht. Also ich bin ja Wissenschaftler geworden, weil ich genau das machen wollte. Für mich wäre es so, wenn man mir das mit wegnimmt, dann will ich einen neuen Job haben. Ja? So, ja. So ist einem Maler die Pinsel wegnehmen. Das ist ja verrückt. Ja, wer will denn das? Ja? Das ist auch so ein bisschen, wo wir uns Gedanken machen müssen, macht es mein Leben besser oder hilft es nur, einen Task schneller zu machen? Für mich ist Schreiben und Denken und Recherchieren, das ist das Tolle. Ich will überhaupt nicht, dass man mir das wegnimmt oder dass das sozusagen eingedämmt wird. Andere Bereiche, ich habe eine Software, die mir bei den Fußnoten hilft zum Beispiel. Ich werde nie wieder in meinem Leben mit Händen Fußnoten schreiben. Das hat die Technik total viel geholfen. Ja. Und das hat den Prozess erleichtert. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, so verliert mein Gehirn etwas, wenn ich jetzt diese Regeln der Zitierkunst nicht mehr im Kopf habe. Es ist wert, das zu vergessen. Mhm. Wenn ich es irgendwann wissen muss, kann ich es im Buch nachschauen. Aber das, was ich gewinne, ist so viel mehr wert, dass ich verliere. Wohingegen bei Forschungsfragen, beim Denken und beim Reden und beim Schreiben und beim Formulieren, da würde ich so viel verlieren, wenn ich das abtreten würde. Und das ist sozusagen diese Geschichte, das sollte jeder von uns ein bisschen machen. Was zahlen wir, wenn wir unsere Kompetenz ein bisschen abgeben und was gewinnen wir eigentlich? Und ganz viele Sachen helfen mir total. Wie gesagt, Zitationssoftware, ganz ein Klick. Alle Fußnoten und ein Inhaltsverzeichnis auch gleich und alles alphabetisch und top. Also niemand muss es persönlich selbst machen. Ja? Und das ist ein Geschenk Gottes, wenn man will, wo ich sage, Technik hat richtig viel geholfen, mir den Alltag als Wissenschaftler schöner zu gestalten. Aber mir das Denken wegnehmen, da würde ich mich sehr stark wehren.
Sie haben ja erklärt, dass Sie durchaus bestimmte Tools nutzen, die technisch sind und die Ihnen das Leben einfacher machen. Fußnoten, Zitierweisen und so weiter. Und damit spart man ja auch Zeit. Das ist ja auch ein Argument für viele Menschen. KI ist was Gutes, ich arbeite effizienter, schneller. Gibt es noch ein Tool, was Sie nutzen, was Ihnen das Leben leichter macht? Und wenn dem so ist, was machen Sie mit der gewonnenen Zeit?
Ja, also zusätzlich zu meiner Zitationssoftware habe ich auch eine Diktationssoftware, die KI drinnen hat. Hat den Grund, dass ich ja also Muttersprache grundsätzlich Deutsch ist, aber ich die letzten 15 Jahre fast kein Deutsch gesprochen habe und alles, was ich publiziere, auf Englisch ist. Das heißt, im Alltag benutze ich vor allem Englisch im Berufsalltag. Mhm. Und das heißt, dadurch wird so ein Bias-Problem normalerweise, wenn man Software hat, sind die trainiert auf amerikanischen Stimmbändern sozusagen und erkennen amerikanisches Englisch sehr, sehr gut. Mein Englisch ist zwar unproblematisch, aber es klingt natürlich nicht amerikanisch. So die KI, die ich habe, die lernt meine Sprachweise. Das heißt, die versteht dieses Non-Native English viel, viel einfacher und macht weniger Fehler dadurch. Das heißt, die lernt, wie ich spreche. Den kann man auch einspeisen, so bestimmte juristische Begriffe. Es ist jetzt nicht im Standardpaket dabei. Und dadurch wird sozusagen das Diktieren einfacher und hilft mir da ganz stark. Und das heißt, Zeit gewonnen während der Arbeitszeit heißt, ich kann mehr lesen, ich kann mehr kritisch denken, ich kann mehr schreiben. Aber das Ziel ist nicht, statt 8 dann 12 Paper zu schreiben, sondern eigentlich mehr Zeit zu lassen für die 8 und auch so eine gute Work-Life Balance hinzubekommen. Also mir ist so meine Freizeit sehr, sehr wichtig. Ich bin sehr sportlich, habe einen Hund, habe ich auch schon erwähnt.
Einen Hund, genau.
Reise sehr, sehr, sehr gerne, liebe Kunst. Und das sind alles Dinge, wo ich mir denke, fantastisch, wenn der Teil des Arbeitsbereichs, der mir am wenigsten Spaß macht, wegautomatisiert werden kann, ich meine Arbeitszeit auf dem verbringen kann, wofür ich auch in der Früh aufstehe und ich dann auch noch mehr Zeit habe, meinen Hobbys nachzugehen, dann ist das genau das, wo ich mir Technologie auch vorstelle.
So hört sich das gut an. So gebrauchen wir sie. Ganz toll. Kommen wir nochmal vielleicht auch zu diesem Thema, Menschen neigen dazu, Maschinen zu vermenschlichen. Und können gar nicht so richtig sagen, okay, das ist jetzt einfach nur eine Maschine. Das ist einfach nur ein Programm, was aus vielen Daten nach Mustererkennung mir eine Antwort gibt. Ich weiß, meine Eltern haben selbst unseren Rasenmäher-Roboter vermenschlicht, nicht? Der hatte einen Namen und wurde immer gesagt, oh, der ist jetzt gerade wieder unterwegs und so. Also Menschen neigen dazu. Was können wir tun, damit das nicht passiert? Es gab ja offensichtlich ja schon Menschen, die sich ja fast verliebt haben in die KI.
Ja, das ist ein richtiges Problem. Das ist Anthropomorphizing, also dass man anfängt, etwas, das nicht am Leben ist, anzudichten, dass es am Leben ist. Und wie gesagt, das kann man Menschen überhaupt nie vorwerfen. Wenn ich 2 Punkte und einen Halbkreis auf die Wand male, sind jeder ein Gesicht. Und das hat da biologisch damit zu tun. Wir müssen halt schnell sozusagen reagieren und verstehen, wo sind Gesichter. Gesichter kann entweder Freund oder Feind heißen, nicht? Das heißt, wir müssen biologisch gesehen sehr, sehr schnell erkennen, wie unsere Umgebung aussieht. Und das macht richtig Sinn. Das ist auch gar kein Problem. Das Problem ist halt, dass wenn wir eben anfangen, menschliche Beziehungen und menschliche Bindungen mit Dingen einzugehen, die nicht am Leben sind. Und ja, ganz viele Leute geben ihrem Auto einen Namen oder den Putzroboter oder haben eine Beziehung mit Alexa und weiß nicht, haben irgendwie das Gefühl, dass das Ding am Leben ist. Das machen wir halt. Das ist halt so, wie wir sind. Wir projizieren uns in alles hinein, dass man sieht. Es gibt ja diesen Spruch nicht, you don't see the world as it is, you see it as you are, right? So, es geht immer darum, dass man sozusagen...
Also man geht aus sich selber raus, interpretiert also, man die Welt, ja.
Und das geht vermutlich auch gar nicht anders. Erschwerend kommt eben dann hinzu, wenn das Ding auch mit einem spricht, also der mit dem Roboter, nicht? Der Putzroboter oder der Spielzeugroboter, da hat man schon eine emotionale Beziehung, aber wenn das Ding auch noch zum Sprechen anfängt, meinen Namen kennt, lernt, weiß nicht, dass ich traurig bin, mir was Nettes sagt, mich zum Lachen bringt, sich merkt, dass ich am Dienstag immer Eis esse und mir, keine Ahnung, mich daran erinnert, dann wird das richtig schwierig zu sagen, das ist nicht am Leben, oder? Das ist nicht am Leben, es ist nur ein Ding. Ja? Da kann man sich total schlecht dagegen wehren und das sieht man eben jetzt auch mit ganz vielen Beispielen, wo sich Leute in KI verlieben. Schwieriger dann, wenn sie sie als Therapeuten benutzen, nicht? Und glauben, also eine Freundschaftsersatz darstellen oder Therapieersatz, wo man glaubt, der mag mich, der versteht mich, der liebt mich, der möchte mir was Gutes, wohingegen da ist nichts dahinter, nicht? Das ist ja noch weniger als der Wizard of Oz, da ist wirklich gar nichts dahinter. Das ist ein Datencenter, ja? Das ist ein Server. Man redet mit einem Server, muss man sich halt ganz, ganz klar machen. Es ist immer so schwierig, das dann auch im Kopf zu behalten. Das ist ein Datenserver, mit dem man spricht. Und da glaube ich, dass wir uns große Gedanken machen müssen, ob man da regulieren muss, ob man da vielleicht auch so ein paar Designregeln haben muss. Es gibt ja einige Leute zum Beispiel, die sie schon auf anderen Technologien eingesetzt haben, bestimmte designethischen Grundsätze zu haben. Zum Beispiel, dass man Waffen nicht designen soll, dass sie harmlos ausschauen.
Ja? Okay. Mhm.
Dass es nicht so wie ein Spielzeug ausschaut.
Wie
ein
Spielzeug, ja. Mhm.
Dass man nicht normalisiert und sozusagen diesen Gedanken von, das kann jemanden töten, zu verharmlosen. Ja? Und das ist so eine Designgeschichte. Das könnte man sich jetzt überlegen, ob man nicht ähnliche ethischen Leitlinien, Kriterien, vielleicht sogar Gesetze haben sollte, dass das Ding vielleicht nicht schmeicheln soll. Ja? Mhm. Nicht immer nur ja sagen oder ganz stark von den persönlichen Gefälligkeiten und Präferenzen zu lernen, um so ein Sykophant zu werden, immer nur Ja und Amen sagt. Ja? Mhm. Also da kann man sich Gedanken machen, ob das etwas ist, das man vielleicht irgendwann einmal mit ethischen Linien oder mit Regulierung dem entgegenwirken sollte, weil man ganz stark sehen, dass die Leute sich verlieben, das nicht verstehen, Therapie dort einnehmen, mit jemandem, der nicht geschult ist, das zu machen, bis hin, dass Leute sich das Leben genommen haben, weil der Chatbot ihnen eingeredet hat, dass sie das eben machen sollen. Also da muss man eben auch erkennen, dass Menschen einen Schwachpunkt haben und dass das, wie gesagt, gar kein Vorurteil oder keine Beleidigung oder Vorwurf, sondern wir sind alle so. Wir sehen uns in allem. Und das ist halt ein Schwachpunkt. Der Mensch als soziales Wesen will sich verstanden fühlen. Ja, also es ist auch eine Entwicklungspsychologie, so es macht auch Sinn, weil wir Menschen sind Rudeltiere. Wir wollen gemocht werden. Überleben funktioniert halt nur im Rudel. Das heißt, wir sind geprimed, Emotionen und Verbindungen herzustellen. Und wenn man das dann ausnutzt, zu Geld mache, muss man sich immer überlegen, ist das diese Technologie, auf die wir nicht warten können, sozusagen? Und wer gewinnt da wirklich? Sollte man nicht eher versuchen zu schauen, okay, wenn Menschen wirklich so viel Probleme mit Mental Health machen, vielleicht ist da das Problem. Vielleicht muss das Gesundheitswesen aufgestockt werden, damit Menschen zu Leuten gehen können, die ihnen tatsächlich zuhören, die verstehen, die am Leben sind, die Empathie haben und die ausgebildet sind, so etwas zu machen. Ne? Wenn Menschen einsam sind und keine Freunde oder Familienzugehörigkeit haben, vielleicht ist das ein ganz anderer Weg, mit umgehen sollte und nicht, dass man sagt, na, red halt mit dem Chatbot, nicht? Und das ist halt, so diese Diskussion würde ich jetzt ganz gerne mal wirklich sehen, dass wir fragen, löst das ein Problem oder verschlimmert das ein Problem? Und wo sind denn die Probleme und kann KI uns eigentlich helfen, diese Probleme zu lösen?
Das ist eine spannende Fragestellung sein wird, weil viele Menschen werden sagen, aber ich fühle mich ja gerade damit wohl, nicht? Dass der so nett ist und sowas und das nimmst du mir jetzt weg. Ne?
Ja, verstehe ich
und
auch.
Und jetzt plötzlich antwortet er nur noch wie eine Maschine, so dass ich gar nicht erst Gefühle entwickle und das finde ich gar nicht schön. Ja, ist eine ganz wichtige Frage, denke ich, weil genau wie bei dem Thema, wie sicher ist das? Natürlich auch, in welche Probleme kann es uns vielleicht führen, wenn wir es nicht rechtzeitig erkennen und nicht gut genug bearbeiten. Aber momentan ist das noch kein Thema, oder? Ich habe davon noch nichts gehört.
Nein, also wir haben so hat politische Gründe. Wir haben ja jetzt diesen AI Act, der jetzt in Kraft getreten ist, wo
der in Europa gilt. Nicht?
Genau, der in Europa gilt. Ja. Da ist nicht viel drinnen, das uns hier helfen kann. Leider ist auch die Frage, ob der überhaupt jetzt so kommen wird. Sieht man ja auch ganz stark, dass das Ding ja jetzt wieder aufgemacht wird, sondern das Background hätte ja in Kraft treten sollen, so gestockt über die nächsten paar Jahre. Und jetzt ist natürlich aus geopolitischen Gründen ein ganz starker Druck der Industrie, zu sagen, ja, jetzt machen wir das wieder auf oder verschieben oder verspäten, weil wir brauchen die Regulierung nicht, um genau auf ihren Punkt zu kommen. Zu viel Regulierung, die Europäer machen alles kaputt. Und deshalb sind da zwar ein paar gute Sachen drin im Act, die uns auch helfen können. Es sind Transparenzpflichten drinnen zum Beispiel. Unter anderem soll man immer, muss einem klar gemacht werden, dass man mit einem Chatbot spricht. Das ist auch schon mal hilfreich.
Das steht da schon drin.
Genau. Das ist mal so ein erster Schritt in die richtige Richtung, damit man sich nicht verführen lassen kann, zu glauben, es ist ein mystisches Wesen oder so. Also das hilft schon einmal. Es ist auch so ein Watermarking-Requirement drinnen, dass einem gezeigt wird, dass der Text, der rauskommt, dass der künstlich generiert ist und das eigentlich belebt oder beseelt ist. Es sind so ein paar Sachen drinnen, die da helfen können. Applikationen, die ganz besonders schädlich sein könnten, zum Beispiel für Kinder oder Menschen dazu drängen könnte, Dinge zu machen, die problematisch sind. Solche würden verboten sein. Also da kann man schon einiges, dann ist es so Blind-Technik, so dunkle Sachen, also alles das, wie den Selbstmord treiben, weil das wäre etwas, das natürlich verboten wäre.
Oder wie man Drogen herstellt oder irgend sowas, ja.
Mhm. Ja, also solche Sachen. Und deswegen, da gäbe es schon gute Sachen. Deswegen wäre es auch gut, jetzt diesen AI nicht nochmal aufzumachen, weil sonst hat man den Wilden Westen ohne irgendeine Art von Regulierung und auch irgendeine Art von Rekurs. Weil es tatsächlich ist diese Frage, okay, wenn das Ding was anstellt, wer haftet denn dann? Ja. Und im Moment ist die Tatsache so, dass rechtlich gesehen die Unternehmen so gut wie überhaupt nicht haften. Ja?
Okay, das heißt, weil die sagen, ich bin ja nur der Umsetzer.
Genau.
Und der Mechanismus, den habe ich ja nicht angestoßen. Okay, ja. Ja, und was ja auch geregelt ist oder geregelt werden soll, ist das Thema Urheberrecht. Ne? Wenn da gibt es jetzt ja sogar schon Fälle, wenn also ohne Genehmigung Bücher ausgelesen werden und die dann genommen werden oder auch Musik. Da gab es neulich auch den Fall, glaube ich, mit GEMA, dass KI Musik wirklich, ja, sowas von deutlich einfach abgekupfert hat, abgeschrieben hat, dass das nicht erlaubt ist. Ne? Also das sind auch nochmal wichtige Themen, die ja alle schon vorgekommen sind. Ja.
Richtig, ja. Da gibt es ganz viele Gerichtsverfahren auf der ganzen Welt, wo eben Künstler und Künstlervereinigungen sich dafür einsetzen, das muss entweder nicht mehr machen darf oder wenn das passiert, dass man dann eine Entschädigung bekommt oder eine Lizenz vergeben werden muss. Also weil man zerstört halt jemands Lebenswerk, nicht? Das ist als Künstler so, aber auch als Wissenschaftler, nicht? Dass das man einfach nehmen kann, woran jemand jahrelang gesessen ist, um es dann in ein System einzuspeisen, um dann zu sagen, wir brauchen keine Wissenschaftler mehr, weil wir haben ja jetzt diese KI, hat so einen ganz ekligen Beigeschmack. Oder mit der Kunst, nicht? Dass man alte Kunstwerke spielt und dann sagt, naja, jetzt kann jeder ein Künstler sein, nachdem man den Leuten ihre Werke weggenommen hat. Also das muss man sich auch überlegen.
Ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich hätte noch ganz viel Fragen. Also eine habe ich noch, weil ich das neulich im Radio gehört habe. Da wurde gesagt, wenn ich Menschen frage, wer ist Mary Lee Pfeiffer? Das können die wenigsten Menschen beantworten. Wüssten Sie es?
Nein.
Wer ist Mary Lee Pfeiffer? Ja, Mary Lee Pfeiffer ist die Mutter von Tom Cruise. Und wenn ich Sie jetzt frage, wer ist die Mutter von Tom Cruise?
Dann würde ich sagen, Mary Lee Pfeiffer?
Richtig. KI kann das anscheinend nicht.
Oh ja, ja klar. Ja.
KI würde die erste Frage sofort beantworten können, weil natürlich in 1000 Datensätzen irgendwie steht, dass die Mutter von Tom Cruise Mary Lee Pfeiffer heißt.
Ja.
Aber diesen Schluss, ich habe es jetzt eben gehört, und bei der nächsten Frage kann ich es denn nicht beantworten?
Ja.
Das finde ich eben auch, das ist so ein deutliches Beispiel, dass Menschen Schlüsse ziehen können und KI eben nicht.
Ja, also KI ist ganz schlecht, was Logik angeht, ganz schlecht, was Mathe angeht. War ja auch ganz lange so, wenn man ChatGPT gefragt hat, wie viel ist 2 und 2, hat es 5 gesagt.
Ja. Ach, tatsächlich?
Mhm. Und so,
warum?
George Orwell. Also für diejenigen, die keine George Orwell-Fans sind, also 1984 geht es eben ganz interessant.
In dem Buch 1984, genau.
Geht es um das Ministry of Truth sozusagen. Es ist eine Dystopien-Geschichte, nicht? Und Orwell hat eben darüber geschrieben, was würde passieren, wenn die Regierungen festlegen können, was Wahrheit und was nicht Wahrheit ist. Und es ist in unsere Spitze getrieben worden, dass dann irgendwann mal das Ministerium sagt, 2 und 2 ist 5. Ja, und somit endet dann sozusagen dieses Buch. Jetzt ist es eben so, dass Orwell natürlich ein Klassiker ist, den man auf der ganzen Welt kennt und hat das Ding halt gelernt von den Texten, dass 2 und 2 eben von auch 5 sein kann. Ja?
Das ist auch herrlich, ja.
Und dann sieht man eben, wie das hineinkommt. Das kann man, und so erkennt man eben diese Halluzinationen, in einer Weise passieren kann, weil es aber einen Text gesehen hat, der halt Kunst ist, nicht? Oder Literatur ist, also aber halt nicht der Wahrheit entspricht. Künstler lügen ja sind die besten, mhm. die schönsten Lügner, die wir haben.
Nicht? Erfinden sich tolle Sachen, ja, genau.
Genau. Ja, aber KI kann halt nicht, für KI ist George Orwell genau das Gleiche wie ein Zeitungsartikel. Also da gibt es keine mhm. Möglichkeit zu erkennen, dass er ein Künstler ist und was erfunden hat oder ob das jetzt, keine Ahnung, RTL ist und die sozusagen recherchiert haben und den Wahrheitsbeweis angetreten haben. Mhm. Und das ist ja. halt ein richtiges Problem. Fact-Fiction ist das Gleiche, ja. Ja. Und dann eben Dinge wie Logik oder Mathematik ganz schlecht in Wirklichkeit noch. Und weil es eben, ja, wie gesagt, es halt kein Taschenrechner, ist halt nur ein statistisches mhm. Modell, das versucht, das nächste Wort in der Wordcamp vorherzusagen.
Ja. Ja, das war auch nochmal ein sehr schönes Beispiel, das es wirklich anschaulich macht, dass wir aufpassen müssen. Meine allerletzte Frage ist immer die, wenn Sie irgendwann in ganz vielen Jahren eine Autobiografie schreiben sollten. Wie wäre der Titel?
I tried.
Ich habe es versucht. I tried.
Ja, ja.
Okay.
Ich habe es versucht. Ja.
Ja, wobei Sie haben ja auch so sehr, sehr viel zustande gebracht. Aber,
ja, man denkt sich, man kann immer mehr machen. Ich glaube, das ist so. Mhm. Jeden Tag denke ich mir, so stehe ich halt auf und Technik so zu gestalten, dass sie den meisten helfen kann. Und ich hoffe, dass davon was zurückbleibt. Ich mache mir im Moment sehr viel starke Sorgen, dass es in eine falsche Richtung läuft. Aber ja, zumindest habe ich es versucht.
Ja, ganz offensichtlich. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Ich habe wieder sehr viel gelernt. Und ich glaube, auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen werden jetzt an einigen Stellen ein bisschen besser aufpassen, wenn es um KI und die Fake News und die Halluzinationen geht. Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg weiter bei Ihrer Forschung und bei Ihren Anstrengungen, es besser zu machen.
Ja, danke vielmals, danke für die Einladung, jederzeit gerne wieder.
Die Boss. Macht ist weiblich.